Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Kyung-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über den Kampf zwischen Mensch und Maschine im Brettspiel Go. Sie hören außerdem die Sportecke, Ausdruck der Woche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir unsere Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit der Republik Korea. Heute geht es um Koreas ersten Autoexport. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Die 48. Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees in Busan eröffnet. Russischer Präsident Putin dankt Nordkorea erneut für Unterstützung im Krieg gegen die Ukraine. Nordkorea kritisiert Treffen der Generalstabschefs Südkoreas, der USA und Japans. In der südkoreanischen Stadt Busan hat die 48. Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees begonnen. Mit der Eröffnungsfeier am Sonntag im Mess- und Kongresszentrum BEXCO habe die 11-tägige Tagung begonnen, teilte das Komitee mit. Daran nehmen etwa 3000 Personen teil, darunter nationale Delegationen und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen. Das Gremium wird über die mögliche Aufnahme von 33 Nominierungen in die Welterbeliste beraten. Auch wird der Erhaltungszustand von 147 Welterbestätten überprüft. Es wird erwartet, dass eine Erklärung von Busan angenommen wird. Sie soll 6 Ziele, darunter Glaubwürdigkeit, Erhaltung und Kooperation, beinhalten. Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Sonntag die nordkoreanische Außenministerin Choi Soon-hee zu einem Besuch empfangen. Das berichtete die russische Nachrichtenagentur TASS. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow teilte vor der Presse mit, Präsident Putin habe sich nochmal bei der nordkoreanischen Führung für die Unterstützung bei der speziellen Militäroperation bedankt. Man werde die Heldentaten der nordkoreanischen Soldaten niemals vergessen, habe er betont. Putin maß den diplomatischen Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea hohe Bedeutung bei. Choi erklärte laut dem Sprecher, dass Machthaber Kim Jong-un kürzlich seinen strategischen Fokus auf die umfassende Entwicklung der Beziehungen zu Russland bekräftigt habe. Nordkorea hat die Einigung der Generalstabschefs Südkoreas, der USA und Japans über die Stärkung der trilateralen Sicherheitskooperation verurteilt. Ein Sprecher des nordkoreanischen Verteidigungsministeriums kritisierte dies am Samstag als Wurzel der Zerstörung von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in der asiatisch-pazifischen Region, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete. Der Sprecher warf den drei Ländern einen feindseligen Versuch vor, die militärische Überlegenheit in der Region zu erlangen und hegemoniale geopolitische Interessen zu verfolgen. Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs Südkoreas, Jin Yong-song, sowie seine US-amerikanischen und japanischen Amtskollegen Dan Kane und Hiroaki Uchikura hatten bei einem Treffen am 15. Juli in Washington Möglichkeiten zur trilateralen Sicherheitskooperation erörtert. Sie hatten vereinbart, die trilaterale Multidomain-Militärübung Freedom Edge kontinuierlich durchzuführen. Schüler aus China und Russland nehmen derzeit an einem Sommercamp in Nordkorea teil. Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Montag, dass das Songdowon-Freundschaftscamp 2026 am Sonntag im internationalen Kinderferienlager Songdowon eröffnet worden sei. Auch Campinggruppen von Schülern aus China und Russland seien dabei. Auch am letztjährigen Camp hatten russische Schüler teilgenommen, jedoch keine aus China. Die diesjährige Teilnahme chinesischer Schüler lässt die Ausweitung des trilateralen Austausches zwischen Nordkorea, China und Russland auf den Privatsektor vermuten. Es wird davon ausgegangen, dass die Veranstaltung wie in der Vergangenheit auch der Propaganda für das nordkoreanische System dienen wird. Angesichts dieses Aspekts hatte die britische Regierung das Ferienlager Songdo-won jüngst auf ihre Sanktionsliste gegen Russland gesetzt. Der Schritt wurde mit der Beteiligung an der Zwangsdeportation ukrainischer Kinder und ihrer Umerziehung durch Russland begründet. Laut Bloomberg entwickelt sich der südkoreanische Aktienmarkt mit einem großen Anteil an KI-Aktien zu einem Frühindikator für die Erkennung der globalen Investorenstimmung. Für Fondsmanager in London, New York und Tokio sei es ein neues Ritual vor Handelsbeginn geworden, dass sie auf die koreanische Börse schauen, schrieb die Nachrichtenagentur. Die Korrelation zwischen den Börsen in Südkorea und den USA schlägt sich auch in Statistiken deutlich nieder. Nach Angaben von Bloomberg liegt der 60-Tage-Korrelationskoeffizient zwischen dem KOSPI und dem Nasdaq 100 bei 0,46 und näherte sich damit einem Zwei-Jahres-Hoch. Der Wert entspricht dem Dreifachen des Durchschnitts von 0,16 in den letzten 5 Jahren. Besonders auffällig sind die Auswirkungen der koreanischen Aktien auf den globalen Markt, wenn die Kurse fallen. Die Empfindlichkeit des Nasdaq 100 gegenüber den Entwicklungen des KOSPI während des Rückgangs der koreanischen Börse erreicht am 7. Juli den höchsten Stand seit 1990. Die südkoreanische Regierung will den Einstieg einheimischer KI-Technologien und Unternehmen in ausländische Märkte mit der Unterstützung für die Entwicklungsländer in Verbindung bringen. Das Finanzministerium präsentierte beim Ministertreffen zur Außenwirtschaft am Montag eine Strategie hierfür, das sogenannte KAI Package. Die Regierung will in 7 Bereichen, darunter Wasserressourcen, Gesundheit, Energie und Verkehr, KI-Lösungen, Rechenzentren und Anlagen für erneuerbare Energien zur Verfügung stellen. Zudem sollen für die Restaurierung von Kulturgütern, Nachfrageprognosen im öffentlichen Verkehr sowie die Regulierung des Wasserstandes von Staudämmen koreanische KI-Technologien und Komponenten aktiv genutzt werden. Die Regierung erwartet, dass dieses Projekt ermöglichen wird, die Entwicklung in Entwicklungsländern zu unterstützen und gleichzeitig die Grundlage für den Eintritt einheimischer KI-Unternehmen und Technologien in den globalen Markt zu stärken. Beim Finale der Fußballweltmeisterschaft 2026 sind BTS in der Halbzeitshow aufgetreten. Die K-Pop-Band teilte am Sonntag über ihre Agentur mit, es sei eine Ehre und fühle sich an wie ein Traum. BTS gesellten sich zu großen Popstars wie Madonna, Shakira und Justin Bieber als Co-Headliner der Halbzeitshow im Finale im MetLife Stadium in East Rutherford in den USA. Die Gruppe sang ihren Hit Dynamite und zwar mit einem an den Fußball angepassten Text. Zum Abschluss sang die Gruppe gemeinsam mit Coldplay und anderen Teilnehmern den WM-Song We Dance. Das koreanische Nationalmuseum ist mit dem Red Dot Design Award 2026 ausgezeichnet worden. Das Museum gab am Montag bekannt, dass sein sensorischer Ausstellungsraum Space Sai und die Bildungsplattform für die kulturelle Vielfalt Modu ABCD als Red Dot Gewinner in der Kategorie Brands and Communication Design triumphieren. Bei Space Sai handelt es sich um einen auf Erlebnisse zugeschnittenen Ausstellungsraum, in dem das Prinzip des Beats durch Sehen, Hören, Tasten und Vibration erlebbar wird. Dies soll jedem Besucher ermöglichen, die Ausstellung zu erleben, ohne auf einen bestimmten Sinn angewiesen zu sein. Die Plattform Modu ABCD stellt einen Bildungskontent dar, der Kindern und Jugendlichen Verbindungen mit verschiedenen Kulturen der Welt ermöglichen und durch Spiel und Erlebnisse verschiedene Kulturen näher bringen soll. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer. Und nun die Vorschau für diese Woche. Am Montag geht es in unserer Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea um Koreas ersten Autoexport und den Weg zur Autonation. Am Dienstag stellen wir in Literatur zum Hören jene Tage, über die ich nicht spreche, von Kim Se-hee vor. Am Mittwoch beleuchten wir in Schritte zur Wiedervereinigung die Sommerlager der koreanischen Kinderunion. Am Donnerstag geht es in Musik verbindet um den Pansori-Trommler Kim Jong-han. Am Freitag bringen wir unsere Sondersendung zum 66-jährigen Jubiläum des Bestehens von KBS World Radio, das Chun Hyongjeon als Weltklassiker. Am Samstag und Sonntag hören Sie unterwegs mit Musik. Gute Unterhaltung mit den Programmen von KBS World Radio.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem regnerischen Seoul begrüßt Sie Kang Gyeong-ah herzlich zur Montagsausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Der koreanische Profispieler des Brettspiels Go Shinjinsa hat in der zweiten Partie gegen die künstliche Intelligenz Katago gewonnen. Es ist das erste Mal seit 10 Jahren, dass der Mensch im Go gegen eine künstliche Intelligenz gesiegt hat. Morgen wird im finalen Duell der endgültige Sieger ermittelt. Im Anschluss hören Sie die Sportmeldungen. Weiter geht es um einen Bericht, aus dem hervorgeht, dass die gängige Einstellung, Frauen mit hohem Einkommen bekämen weniger Kinder, nicht richtig ist. Zum Schluss hören Sie den Ausdruck der Woche. Vorerst aber ein paar Takte Musik. Shin Song-woo singt Epilog.
I'm not too good, oh my dear.
Der koreanische Profispieler des Brettspiels Ko Shin-jin-so, die Nummer 1 der Welt des Ko, hat im Duell gegen das auf künstlicher Intelligenz basierende Go-Programm Katago gewonnen. Seit der Begegnung zwischen dem Go-Spieler Isedol und AlphaGo ist es das erste Mal seit 10 Jahren, dass ein Mensch in einer offiziellen Partie gegen künstliche Intelligenz als Sieger hervorging. Isedol hatte damals 5 Partien gegen die künstliche Intelligenz AlphaGo gespielt und eine davon gewonnen. Shin-jin-so besiegte am 19. Juli im Studio von Korea Economic TV im Stadtbezirk Chung-gu in Seoul das KI-Go-Programm Katago in der Turnierserie Senmes und Hangyong Gishinjeon. Nach einem fast 5-stündigen, hart umkämpften Match, das sich über 290 Züge erstreckte, gewann er mit den schwarzen Steinen mit 4,5 Punkten Vorsprung. Nachdem Shin die erste Partie am 17. Juli durch Aufgabe verloren hatte, glich er mit diesem Erfolg zum 1:1 aus. Mit einem Sieg und einer Niederlage wird der endgültige Sieger beim 3. Duell am 21. Juli ermittelt. Der Go-Profi des 9. Dan hat mit seinem Sieg gegen Katago den Stolz des Menschen bewahrt und eine Gewinnprämie von 50 Millionen Won, rund 30.000 Euro, kassiert. Katago wurde im Jahr 2019 der Öffentlichkeit präsentiert und gilt als das bisher weltweit beste KI-Programm für das Go-Spiel. Go-Profis weltweit nutzen es am häufigsten, um abgeschlossene Partien zu analysieren und Eröffnungsstrategien zu erforschen. Katago gilt als deutlich leistungsfähiger als AlphaGo. Bei dem diesmaligen Duell kam außerdem ein maßgeschneidertes System zum Einsatz, bei dem 4 RTX 3090 Grafikkarten parallel geschaltet wurden. Katago war also in einer Rechenumgebung von höchstem Niveau gegen Shin-jin-so angetreten. Shin tat sich in der ersten Partie wegen eines unerwarteten Zuges schwer. In der zweiten Partie setzte er von Anfang an auf ein solides, klassisches Spiel und verfolgte die Strategie, mögliche Unwägbarkeiten zu vermeiden. Vor der Partie erklärte er, er werde im mittleren Spiel keine komplizierten Kämpfe provozieren, sondern sich an seinen Plan halten und versuchen, mit einer sicheren Spielweise in eine vorteilhafte Position zu gelangen. Tatsächlich hatte der Go-Meister in der zweiten Partie lange Zeit die Oberhand, indem er seine Position sicher aufbaute und seine Formation stabil verteidigte. Doch in der Mitte der Partie wurde er durch Katagos heftigen Gegenangriff in die Enge getrieben. Shin sagte, es habe unzählige Momente gegeben, in denen er Widerstand leisten oder zum Angriff übergehen wollte. Doch da in der Mitte des Brettes noch sehr viel offen war und sein Gegner eine KI ist, habe er sich für eine eher defensive Spielweise entschieden. Bereits vor diesem Match hatte Shin-jin-so angekündigt, möglichst Kämpfe zu vermeiden und eine defensive Spielweise zu wählen. Gegen eine KI im Kampfmodus zu spielen, sei Selbstmord, sagte er. Denn bei der Rechenleistung könne ein Mensch mit einer KI nicht mithalten. Shin sagte hinterher, in dieser Situation habe er aber nicht die Gewissheit, dass er den Kampf vermeiden und die Partie durch solides Sichern des Territoriums gewinnen könne. An diesem Punkt habe er gedacht, dass er den Kampf aufnehmen sollte, dabei aber den möglichen Schaden so gering wie möglich halten müsste. Diese Strategie habe sich bewährt. Er bewahrte bis zum Ende seine Konzentration, trank während des fast 5-stündigen Duells 11 Flaschen Wasser und entschied das Match mit präziser Zugberechnung für sich. Shin sagte, er dachte, dass er gut gekämpft habe. Katago sah er so stark in die Offensive gegangen, dass er kaum atmen konnte. Eine Weile habe er gedacht, dass er verlieren würde. Er habe die Züge kühl berechnet und sich mental unter Kontrolle gehalten und gewonnen. Darüber sei er sehr froh. Shin sagte, es sei zwar nur ein kleiner Kampf gewesen, den er gewonnen habe, das Ergebnis habe aber eine große Bedeutung. Er werde auch das finale Match mit Zuversicht angehen. Hören Sie nun die Meldungen vom Sport. Mit dabei ist Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Beim eSports World Cup EWC 2026 hat das koreanische Profiteam D-Plus Kia in der Disziplin League of Legends den Titel gewonnen. Im Finale des eSports-Turniers in Paris hat D-Plus Kia das europäische Team Carbon Corp nach Sätzen mit 3:0 besiegt. D-Plus Kia hatte im Jahr 2020 die League of Legends Championship gewonnen und nach 6 Jahren erstmals wieder einen Sieg bejubeln können.
Der Botlaner Smash Shin Geum-jae überzeugte in jedem Satz mit einer explosiven Angriffsstärke und wurde zum Final MVP des Turniers gewählt. Angeführt von Smash, der mit Kai'Sa im ersten Game überzeugte, sicherte sich D-Plus Kia den ersten Punkt. Im zweiten Game baute das Team dank einer starken Leistung von Top-Laner Shi-U, Chon Shi-U, über die gesamte Partie hinweg seine Führung weiter aus. Auch im dritten Game übernahm D-Plus Kia früh die Kontrolle, erzielte zunächst 4 Kills und gab den Spielfluss nicht mehr aus der Hand. Nachdem das Team den Vorsprung wie einen Schneeball immer weiter vergrößert hatte, zerstörte es schließlich den Nexus, also das zentrale Gebäude von Carmin Corp, und machte damit den Titelgewinn perfekt. Im Jahr 2024 hatte T1 den World Cup im E-Sport gewonnen. Im vergangenen Jahr war Gen G der Sieger und in diesem Jahr konnte D-Plus Kia triumphieren. Damit hat die koreanische E-Sport-Liga LCK 3 Jahre in Folge ein Siegerteam hervorgebracht.
Die koreanischen Teams Gen G und T1 haben beim World Cup den 3. und 4. Platz belegt. Im Match um den 3. Platz bezwang Gen G T1 mit 2:1 Sätzen. Dieses Duell der beiden Teams, die Aushängeschilder der koreanischen Liga sind, hatte genauso viel Aufmerksamkeit der Fans auf sich gezogen wie das Finale.
Mike McCabe, Vizepräsident und Chief Operating Officer der eSports Foundation von Saudi-Arabien, äußerte sich im Rahmen des Turniers gegenüber koreanischen Medien zur möglichen Austragung des World Cups in Südkorea. Korea sei die Wiege des E-Sports. Eines Tages wäre es daher sinnvoll und ganz natürlich, den E-Sports World Cup oder den Nations Cup in Seoul auszurichten, sagte er.
McCabe erklärte, dass die E-Sports Foundation bei der Auswahl des Austragungsortes vor allem folgende Faktoren berücksichtige, und zwar eine starke E-Sport-Community und eine solide Fanbasis, eine günstige internationale Verkehrsanbindung, eine stabile technologische Infrastruktur sowie Partner mit ausreichenden organisatorischen Fähigkeiten.
Seiner Einschätzung nach gehöre auch Seoul zu den hervorragenden Kandidaten, die all diese Voraussetzungen erfüllen. McCabe sagte, das StarCraft-Turnier in Seoul Anfang der 2000er sei die erste E-Sports-Veranstaltung gewesen, die er gesehen habe. Seoul verfüge über eine hervorragende technische Infrastruktur und eine breite Fanbasis. Die Stadt sei ein guter Standort, um den World Cup auszutragen.
Nun zur nächsten Meldung. An Se-young, Top-Athletin im Einzel des Badminton der Frauen, hat wegen Schmerzen am linken Fuß bei den Japan Open aufgegeben. An Se-young war bei dem BWF World Tour Japan Open 2026 angetreten und es stand ein Duell im Achtelfinale gegen die Japanerin Nozomi Hara bevor.
Dem koreanischen Badmintonverband zufolge hatte sie bei dem Turnier in der Runde der letzten 32 Schmerzen an der Außenseite des linken Fußes verspürt. Nach dem Spiel wurde sie untersucht. Da die Schmerzen anhielten, entschied sie, das Turnier abzubrechen. Die Stelle am Fuß hatte ihr auch schon früher wiederholt Probleme bereitet. Es heißt, dass es ihr aktuell schwerfalle, ihr Körpergewicht auf den linken Fuß zu verlagern.
An Se-young hatte im Juni 2 Wochen in Folge die Singapore Open und die Indonesia Open gewonnen. Nach einer einmonatigen Pause hatte sie vor, ihre Siegesserie bei den Japan Open und China Open fortzusetzen. Und dies ist die letzte Meldung für heute. Son Heung-min ist nach der Fußball-WM zu seinem Verein Los Angeles FC zurückgekehrt und hat in der US-Liga Major League Soccer sein erstes Saisontor erzielt.
Son Heung-min wurde am 18. Juli beim Auswärtsspiel gegen LA Galaxy am 16. Spieltag der MLS-Saison 2026 in Carson, Kalifornien in die Startelf berufen. In der 12. Minute der zweiten Halbzeit traf er zum 3:0 für sein Team und erzielte damit sein erstes Ligator der laufenden Saison. In der MLS hatte Sun Heung-min seit dem Saisonstart noch kein Tor geschossen, aber immerhin 9 vorbereitet. Nach dem bedauerlichen Aus der koreanischen Nationalmannschaft in der Gruppenphase hatte er zurück in seinem Verein mehr Glück und erzielte sein erstes Saisontor. LAFC gewann mit 3:0 und kletterte auf Rang 3 der Conference League mit 8 Siegen, 3 Unentschieden und 5 Niederlagen.
Sun Heung-min, der seit seinem Wechsel nach Los Angeles zum ersten Mal in einem Spiel gegen LA Galaxy aufgeboten wurde, bildete mit Dennis Boanga und Jacob Scheppelberg die Startoffensive. Nach einem Spielstand von 1:0 hatte LAFC in der 43. Minute die große Chance auf einen weiteren Treffer. Dennis Boanga wurde im Strafraum von einem Gegenspieler umgestoßen, woraufhin der Schiedsrichter auf Elfmeter entschied. Zunächst sah es so aus, als würde Sun Heung-min den Ball am Elfmeterpunkt übernehmen und als Schütze antreten. Doch schließlich trat der Gefaulte selbst an, der mit einem kräftigen Rechtsschuss auf 2:0 erhöhte.
Für Son bedeutete dies, dass ihm die Chance auf sein erstes Ligator der Saison entgangen war. In der 57. Minute erzielte er jedoch den ersehnten Treffer und musste der verpassten Chance für einen Elfmeter antreten zu können nicht mehr nachtrauern. Er dribbelte auf der rechten Seite ins Zentrum, spielte den Ball in der Nähe der Strafraummitte zu Delgado und bekam ihn anschließend zurück. Mit einem präzisen Rechtsschuss traf er ins Netz.
Nachdem seine Mitspieler zum Jubeln herbeigeeilt waren, stellte sich Sun Boanga gegenüber und beide zeigten ihre typische gemeinsame Jubelgeste. Sie sprangen gleichzeitig hoch und stießen mit den Armen aneinander. Anschließend ballte Sun beide Fäuste und feierte seinen Treffer. In der 75. Minute nahm der Trainer Sun Heung-min sowie weitere Stammspieler vom Platz und wechselte einige Spieler von der Bank ein. Anschließend brachte LAFC die Partie souverän zu Ende. Das war's mit den Sportmeldungen für diese Woche.
Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
Sie hören gerade KBS World Radio. Die deutschen Programme von KBS World Radio können Sie unter anderem auf Kurzwelle, unserer Website world.kbs.co.kr oder ganz bequem über die KBS World Radio App empfangen. Auch über unsere Social Media Plattformen halten wir Sie stets auf dem Laufenden. Folgen Sie uns dazu gerne auf Facebook, Twitter und Instagram, um aktuelle Informationen und spannende Einblicke in unseren Sendealltag zu erhalten. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu unserem Programm schreiben Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse: german@kbs.co.kr. Vielen Dank für Ihr Interesse an den Programmen von KBS World Radio in deutscher Sprache.
Eine Studie widerlegt die weit verbreitete Annahme, dass Frauen mit hohem Einkommen weniger Kinder bekommen. Es stellte sich heraus, dass die Wahrscheinlichkeit der Schwangerschaft und Geburt eines Kindes bei einer Frau höher ist, wenn sie ein hohes Einkommen bezieht und wenn es nur ein geringes Lohngefälle zwischen Mann und Frau am Arbeitsplatz gibt. Teilzeitarbeit, unsichere Beschäftigungsverhältnisse und ein drastisch sinkendes Einkommen nach der Geburt sind hingegen wichtige Faktoren für die Entscheidung einer Frau, keine Kinder zu bekommen. Aus einem vom koreanischen Beschäftigungsinformationsdienst herausgegebenen Bericht geht hervor, dass prekäre Beschäftigung und Einkommensunsicherheit die wichtigsten Hindernisse für Heirat und Familiengründung junger Menschen darstellen. In Korea war die Auffassung weit verbreitet, dass sich Frauen gegen Kinder entscheiden, je mehr sie verdienen. Eine Längsschnittstudie der Beschäftigungs- und Einkommensverläufe von Frauen zeigte, dass für die Entscheidung zur Geburt eines Kindes vor allem der sogenannte Einkommenseffekt ausschlaggebend ist. Dieser beruht auf einem sicheren Arbeitsplatz und einem stabilen Einkommen. Das Forschungsteam untersuchte als erstes das Einkommen und das Arbeitsumfeld ein Jahr vor der Geburt. In diesem Jahr fällen die meisten Frauen die Entscheidung, ob sie Kinder wollen oder nicht. Die Ergebnisse zeigten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich Frauen für die Geburt eines Kindes entscheiden, umso höher ist, je höher ihr relatives Einkommen, also das Verhältnis ihres eigenen Monatsgehalts zum durchschnittlichen Monatsgehalt ihrer männlichen Kollegen ist. Die wirtschaftliche Stabilität des Haushalts erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Entscheidung für ein Kind. Im Gegensatz dazu wirkte sich eine prekäre Beschäftigung, beispielsweise in Form einer Teilzeitbeschäftigung, eindeutig negativ auf die Entscheidung für ein Kind aus. Laut dem Bericht trägt der rapide Einkommensverlust der Frauen nach der Geburt entscheidend zur extrem niedrigen Geburtenrate bei. Das Einkommen der Frauen sinkt im Jahr der Geburt durchschnittlich um 25% verglichen zum Jahr davor. Dieses Phänomen wird unter Experten als Mutterschaftsstrafe bezeichnet. Diese Lohndifferenz wird auch nach der Geburt für längere Zeit nicht aufgehoben. Eine von 6 erwerbstätigen Frauen in Korea erlebt einen Karriereknick. Die Ursachen dafür sind zu 90% Heirat, Schwangerschaft, Geburt und Großziehen der Kinder. Letztlich führt die derzeitige Arbeitsmarktstruktur dazu, dass sich ein »Die Reichen werden reicher und die Armen ärmer« Effekt bei der Geburtsentscheidung verfestigt. Nur Frauen mit guten und sicheren Arbeitsplätzen entscheiden sich trotz der sogenannten Mutterschaftsstrafe und des Risikos einer Karriereunterbrechung für ein Kind. Ishigun, Forschungsmitglied des Beschäftigungsinformationsdienstes, sagte, Südkoreas niedrige Geburtenrate sei eine Geste des Widerstands gegen die Instabilität und duale Struktur des Arbeitsmarktes sowie die Benachteiligung von Müttern. Um dieses Problem zu lösen, reichten einfache Zuschüsse im Bargeld wie Mobilitätszulagen nicht aus. Voraussetzung sei die Durchsetzung des Grundsatzes gleicher Lohn für gleiche Arbeit, um das geschlechtsspezifische Lohngefälle abzubauen. Auch eine Reform der dualen Arbeitsmarktstruktur sei wichtig, um die Unterschiede bei der Beschäftigungssicherheit zwischen Großunternehmen und kleinen bzw. mittleren Unternehmen zu verringern.
Ausdruck der Woche. Es ist schon wieder Zeit für unsere Montagsrubrik Ausdruck der Woche. Dieser Beitrag wird von einer KI-erzeugten Stimme gesprochen. Auch in dieser Woche stellen wir Ihnen wieder einen nützlichen Ausdruck aus dem koreanischen Alltag vor. Wie immer kurz erklärt und leicht verständlich, sodass Sie ihn direkt anwenden können. Vor kurzem haben wir euch den Ausdruck O-un-wan vorgestellt, die Abkürzung für 오늘 운동 완료, also heute Training abgeschlossen. Heute stellen wir euch eine weitere koreanische Abkürzung vor, Gu-an-gu. Gu-an-gu ist die Kurzform von 꾸민듯 안 꾸민듯. Wörtlich bedeutet das in etwa, als hätte man sich gestylt, aber irgendwie auch nicht. Gemeint ist ein Look, der ganz natürlich wirkt, obwohl Kleidung, Frisur oder Make-up sorgfältig aufeinander abgestimmt sind. Man sieht also gepflegt und stilvoll aus, ohne dass es offensichtlich wirkt. Dieser Trend zu einem möglichst natürlichen Erscheinungsbild ist in Korea seit einigen Jahren sehr beliebt. Viele Menschen legen Wert darauf, zwar gut auszusehen, dabei aber nicht übertrieben geschniegelt oder auffällig gestylt zu wirken. Weitere Inhalte zu dieser Rubrik finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal. Suchen Sie einfach nach @kbsgerman. Wir hoffen, Ihnen hat unser Ausdruck gefallen und dass Sie sich schon auf die nächste Folge von Ausdruck der Woche freuen.
Das war's in Kreuz und Quer durch Korea. Ijina singt Woher der Wind weht und mit diesem Lied sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 말하지마. 말하지마 heißt auf Deutsch so viel wie sag es nicht weiter oder sag jetzt nichts. Als seine Frau Kim Hae-won sich plötzlich anders als sonst verhält, macht sich Seo-do-woo Sorgen. Hae-won versucht, ihn zu beruhigen. An einer Stelle sagt Hae-won hier, 말하지 마, sag es nicht weiter.
말하지 마,
말하지 마,
말하지 마.
Mit 말하지 마 kann man zum einen jemanden darum bitten, etwas nicht weiter zu sagen. 다른 사람한테 말하지 마, 알았어. Sag es niemandem weiter. In Ordnung. Hier noch ein Beispiel. 비밀이야, 말하지 마, 어, 나만 알고 있을게. Das ist ein Geheimnis, sag es nicht weiter. In Ordnung, ich behalte es für mich. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
비밀이야? 말하지 마.
어, 나만 알고 있을게.
비밀이야? 말하지 마.
어, 나만 알고 있을게. 비밀이야? 말하지 마.
어, 나만 알고 있을게.
비밀이야? 말하지 마.
어, 나만 알고 있을게.
Zum anderen kann man damit jemandem signalisieren, dass man über etwas nicht mehr sprechen will. 이제 그만해. 말하지 마. 알았어. Hör auf, sag nichts mehr. In Ordnung. Hier noch ein Beispiel. 그 이야기라면 말하지 마. 그래. Wenn es darum geht, sag nichts. In Ordnung. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
그 이야기라면 말하지 마.
그래.
그 이야기라면 말하지 마.
그래. 그 이야기라면 말하지 마.
그래.
그 이야기라면 말하지 마.
그래.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 말하지 마
einsetzen kann. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Willkommen zur KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Anhand von prägenden Ereignissen der vergangenen 8 Jahrzehnte verfolgen wir die Entwicklung Koreas seit seiner Befreiung im Jahr 1945 und seinen Aufstieg zu einer der einflussreichsten Nationen der Welt. Die heutige 17. Folge widmet sich dem ersten Autoexport Koreas und dem Aufstieg des Landes zur Autonation. Der koreanische Film A Taxi Driver spielt in der Stadt Gwangju zur Zeit der Demokratiebewegung im Mai 1980. Das hellgrüne Taxi in diesem Film ist ein Pony. Koreas erstes eigenes Automodell, das in den 1970er Jahren vorgestellt wurde.
Der Pony war ein riesiger Erfolg. Die Kunden waren begeistert von der Qualität.
Exportiert wurde dieses Modell erstmals im Jahr 1976. Es war kein Montagefahrzeug, sondern ein komplett in Korea entwickeltes Modell.
Es war
der Beginn des rasanten Wachstums der heimischen Autoindustrie und stand für Koreas Wandel zur Schwerindustrienation.
Was war das erste Auto, das je nach Korea importiert wurde? Es war ein amerikanisches Fahrzeug, das der US-Diplomat Horace Allen 1903 anlässlich des 40. Thronjubiläums von König Gojong als Geschenk mitbrachte. Nach dem Ende der Kolonialzeit entstanden erste Werkstätten und Ersatzteilhändler für importierte Autos. Hyundai Motor war eines dieser Unternehmen. Hier ein Auszug aus einem Interview mit Hyundai-Gründer Jong
Ju-young. Ich begann in einer Schmiede in einer Seitenstraße in Shinseodong. Ich legte einen verzinkten Stahlblock unter ein Auto, um den Motor auszubauen und zu reparieren.
Koreas erstes Automodell war der Sibal, gebaut 1955. Der Name bedeutete Neuanfang. Professor Oh Jae-yeon von der Songyun-Gwan-Universität erklärt die Bedeutung dieses Wagens.
Es
war ein wegweisendes Auto.
Koreanische Ingenieure zerlegten einen US-Jeep und kopierten die Teile, um ein eigenes Auto zu bauen. Sie entwarfen keinen komplett neuen Motor, sondern lernten, wie man einen neuen aus alten Teilen zusammenbaut. Um das erste Automobil des Landes zu bauen, war dies eine ungewöhnliche Methode.
어떤 이례적인 그런 방식으로 우리가 최초의 차를 만들었다. 이렇게 볼 수 있겠습니다.
Der Chebal entwickelte sich schrittweise weiter. Professor Lee Ho-gun von der Daerim-Universität erklärt.
우리나라는 군용 지프를 단순히 개조한 게 아니라 부품들을 이용해서 자체적으로 제작을
Man erneuerte nicht einfach nur den Militärjeep, sondern produzierte ein neues Automobil unter Verwendung vorhandener Teile. Und es handelte sich nicht nur um ein paar Fahrzeuge, vielmehr war das Land nun in der Lage, ein neues Modell in Serie zu produzieren, was den Ursprung der koreanischen Automobilindustrie markierte. Bald machte man so große Fortschritte, dass man Limousinen und andere Fahrzeugtypen herstellen konnte.
시도되지 않았나 이런 얘기를 하는 거고요. 그 후에 이제 시발 자동차는 세단이나 외관형 자동차도 만들 정도로 기술이 많이 좋아졌습니다.
Die koreanische Regierung kündigte im Jahr 1962 eine Reihe von Maßnahmen zur Förderung der Automobilindustrie an und errichtete moderne Werke für die Montageproduktion. Damals war die koreanische Automobilindustrie lediglich in der Lage, Fahrzeugteile aus Industrieländern zu importieren oder im Inland hergestellte Teile zusammenzusetzen. Professor Oje-yeon erläutert.
60년대부터는 좀 더 정식으로 자동차를 만들기 시작하는
거예요. Korea begann in den 1960er Jahren ernsthaft mit der Automobilproduktion. Doch ohne Geld oder Technologie bestand die einzige Möglichkeit darin, Teile von ausländischen Autoherstellern zu importieren und zusammenzubauen. Ein Beispiel dafür ist Senara Motors, das mit technischer Unterstützung des japanischen Herstellers Nissan gegründet wurde und Fahrzeuge aus Teilen des Nissan Bluebird montierte. Ein weiteres Beispiel ist der Hyundai Cortina. Die 1967 gegründete Hyundai Motor Company unterzeichnete ein Abkommen mit dem US-amerikanischen Automobilgiganten Ford, um den Ford Cortina 2 zusammenzubauen.
Mit dem Bau eigener Werke begann die heimische Produktion. Doch es gab viele Probleme. Die ausländischen Fahrzeuge waren für die Straßenverhältnisse in den Industrieländern konzipiert, nicht für koreanische Bedingungen. So stieß die Montageproduktion ohne eigene Technik an ihre Grenzen. Deshalb beschloss Hyundai, ein eigenes Auto zu bauen. Viele Experten hielten das für unmöglich. Japan war das einzige asiatische Land mit eigenen Modellen. Das Pro-Kopf-Einkommen Koreas lag damals bei $600. Hyundai Motor engagierte einen italienischen Designer, um ein neues Automodell zu entwerfen und begann damit, Fahrzeugkomponenten im Inland zu fertigen. Im Folgenden ein Auszug aus einem Interview mit dem damaligen Präsidenten von Hyundai Motor, Jong Se-yong.
Keiner glaubte, dass unser Auto den Namsan hinauffahren könnte. Ob unser Auto diesen Berg hinauffahren konnte oder nicht, sollte über unser Schicksal als Autohersteller entscheiden. Also testeten wir den Wagen und mühelos fuhr er den Berg hinauf. Da wussten wir, dass wir es geschafft
haben.
Das war die Geburt des Hyundai Pony, des ersten in Korea entwickelten Automobils. Der Pony wurde 1974 auf der renommierten Turiner Automobilausstellung präsentiert. Unter den 245 Modellen von 65 Herstellern aus 16 Ländern zog der Pony viel Aufmerksamkeit auf sich. Die italienische Tageszeitung La Stampa schrieb, dass Korea in die Riege der weltweiten Automobilhersteller aufgestiegen sei, und Fachzeitschriften veröffentlichten Sonderberichte über die aufstrebende koreanische Automobilindustrie. Die Serienproduktion begann im Dezember 1975. 1976 wurden in Korea etwa 24.000 Pkw verkauft, davon 44% Pony. Das Auto war auf koreanische Straßen und Körpermaße zugeschnitten und robuster und günstiger als importierte Modelle. Das eigene Modell wurde zum Stolz des Landes. Der Pony war schnell das beliebteste Auto der Koreaner.
Die Koreaner waren sehr stolz darauf, endlich ein eigenes Automodell zu haben. Einige Autoenthusiasten besitzen noch immer ihren alten Pony und würden sich unter keinen Umständen davon trennen. Der Pony war damals unglaublich beliebt, weil er das erste einheimische Modell Koreas war.
Der Pony war aber eigentlich für den Export entwickelt worden. Im Februar 1976, etwa zwei Wochen vor seiner offiziellen Markteinführung, wurden 15 Pony-Modelle für ein Bauprojekt nach Saudi-Arabien exportiert und im Juli desselben Jahres 6 Pony-Fahrzeuge nach Ecuador. Bis 1982 produzierte Hyundai Motor insgesamt 300.000 Fahrzeuge und exportierte sie in rund 60 Länder weltweit. Dann, im Jahr 1985, gelangten koreanische Automobile in die USA, den größten Automobilmarkt der Welt. Professor Lee Ho-geun und Professor Oh Jae-yeon.
Ich kenne einige Leute, die in den 1980er und 1990er Jahren in die USA ausgewandert sind. Als Korea zum ersten Mal Autos in die USA exportierte, fuhren sie 8 Stunden, um die in Korea hergestellten Autos abzuholen und weinten auf dem ganzen Heimweg vor Rührung. Jedes Mal, wenn ich diese Geschichte höre, bin ich überwältigt. Um die Entwicklung der koreanischen Automobilindustrie auf den Auslandsmärkten zu verstehen, muss man sich daran erinnern, dass koreanische Autos erst nach 1985 in den USA verkauft wurden. Tatsächlich war das erste in den USA verkaufte koreanische Auto der Excel, nicht der Pony. Der Excel wurde von amerikanischen Verbrauchern recht gut aufgenommen. Es war der Anfang von Koreas Aufstieg zur Automobilgroßmacht.
한국의 어떤 그 출발의 신호를 알리는 그런 상황이었다고 할 수 있습니다.
Die koreanische Automobilindustrie begann in den 1990er Jahren mit dem Massenexport und der Entwicklung unabhängiger Technologien. Auch die Zulieferfirmen wuchsen rasant, angetrieben durch zunehmenden Export und wachsende Inlandsnachfrage. So wurden 1995 1 Million Automobile exportiert. Im 21. Jahrhundert erlebte die koreanische Automobilindustrie einen zweiten Boom. Hochwertige, leistungsstarke und dennoch erschwingliche koreanische Fahrzeuge wurden von Fachkritikern wie Konsumenten gleichermaßen positiv aufgenommen, was den Verkauf weiter in die Höhe trieb. Professor Lee Ho-geun.
2000년대 초반까지만 해도 저렴한 차였고.
Koreanische Autos galten bis Anfang der 2000er Jahre als billige Fahrzeuge im unteren Segment und wurden noch bis Mitte der 2010er Jahre lediglich als kostengünstige Alternativen wahrgenommen. Ab Mitte der 2010er Jahre aber konnte ihr Ruf mit dem japanischer Fahrzeuge konkurrieren. Als während der Pandemie die Automobilproduktion in den USA fast zum Erliegen kam, wurden Modelle von Hyundai und Kia wegen ihres hohen Produktwerts und ihrer fortschrittlichen Technologie beliebter und teurer als ihre japanischen Pendants.
Vor 4 oder 5 Jahren bewertete eine deutsche Tageszeitung die koreanische Automobilindustrie und erklärte, dass die deutsche Motorentechnologie der koreanischen derzeit noch voraus sei, prognostizierte aber, dass Korea im kommenden Zeitalter der Elektro- und Wasserstofffahrzeuge deutlich vor anderen Nationen liegen werde.
품질면에서 기술력 면에서는 상당히 앞서 있다 이렇게 볼 수 있습니다.
Be careful what you wish for, Parker.
Eine spektakuläre Actionszene aus dem Film Spider-Man No Way Home, erschienen im Jahr 2021. In dieser Szene sieht man Autos aus aller Welt. Besonders auffällig dabei ein koreanisches Automodell. Professor Lee Ho-gun erklärt.
옛날에 영화를 보면은 한국차는 많이 등장했습니다.
In Filmen der 1990er und 2000er Jahre tauchten koreanische Fahrzeuge häufig in Verfolgungsjagden oder Kampfszenen auf, bei denen sie meist zerschmettert oder in die Luft gesprengt wurden, weil sie billig und entbehrlich waren. Doch später begannen koreanische Fahrzeuge sichtbarere Rollen zu übernehmen, angefangen mit Inception. Danach wurden mehrere koreanische Modelle in Marvel-Filmen gezeigt, wie zum Beispiel der Kona in Ant-Man. Es war sehr bedeutungsvoll, koreanische Autos in solch einflussreichen Blockbustern in prominenteren Rollen zu sehen.
비중 있고 임팩트 있게 중요한 포인트에 이렇게 등장했다라는 것은 정말 큰 의미라고 볼 수 있습니다.
Sie hörten den 17. Teil der KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.